Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie begrüßen zu der Sendung mit dem Thema Sonnenfinsternis, Gedanken vor der Karwoche an der Hand von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Und Martin Buber. Vor genau einer Woche waren Neufundland, Island, Grönland, das europäische Nordmeer und die Färöerinseln Zeugen einer totalen Sonnenfinsternis. Das Bedeutsame dieser Sonnenfinsternis war nicht nur, dass sie aufgrund der Breite ihres Schattens zumindest partiell in ganz Europa zu sehen gewesen ist, sondern dass ihre Erscheinung genau mit dem Frühlingsbeginn zusammengefallen ist, also jenem Datum, an dem die Sonne am Nordpol erstmals nach einem halben Jahr wieder am Horizont erscheint. Das neue, junge Licht des Frühlingsanfangs war somit gleich einer Verfinsterung unterzogen. Wir könnten es nun bei der Beschreibung eines kosmischen Ereignisses belassen, das in Abständen als Himmelsphänomen auftritt und die Menschen seit jeher fasziniert hat, ja manchmal auch beängstigt hat, wird doch am helllichten Tag die Fülle der Farben mit einem Mal durch diese Verfinsterung der Sonne hinweggenommen und gleich einem Todesschatten in ein fahles Grau getaucht, das mehr der Asche und dem Vergehen als dem frühlingshaften, bunten Aufkeimen neuen Lebens zuzuordnen ist. Aber gerade diese Tatsache, dass mit der Sonnenfinsternis echte Finsternis über die Erde hereinbricht, hat das kosmische Phänomen auch zum Anlass geistlicher Vertiefung und Erschließung werden lassen. So lohnt es sich, dieser Bildwerdung ein wenig in Bezug auf unsere eigene Situation im Licht des Paschia-Mysteriums, in das wir in wenigen Tagen mit Beginn der Karwoche eintreten werden, etwas nachzugehen. Einen ersten Anhaltspunkt kann uns hierfür der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber geben. Er schrieb in den 1950er Jahren die programmatische Schrift Gottesfinsternis. Darin geht er in verschiedenen Annäherungen dem Verhältnis von Religion und modernem Denken nach. Je mehr der moderne Mensch sich des Absoluten zu bemächtigen beginnt, umso mehr löst sich nach Buber der mit dem Absoluten verschmelzende Menschengeist in frei schwebende Subjektivität auf. Er wird sich selbst zum Absoluten, aber gerade deshalb trifft sein Blick auf, wie er es nennt, verfinsterte Transzendenz. Buber erläutert dies am Vergleich der Sonnenfinsternis. Was ist es, das wir meinen, wenn wir von einer eben jetzt sich begebenden Gottesfinsternis reden? Wir machen bei diesem Gleichnis die ungeheure Voraussetzung, dass wir mit unserem Geistauge, vielmehr Wesensauge, zu Gott hinblicken vermögen, wie mit dem Leiblichen zur Sonne, und dass etwas zwischen unserer Existenz und die Seine treten kann, wie zwischen Erde und Sonne. Buber konstatiert mit dieser Aussage, dass es etwas geben kann, das zwischen den Betrachter und die Sonne tritt, was er auf das Verhältnis Mensch und Gott anwendet. Es gibt also etwas, was den Blick auf Gott so nachhaltig versperrt, dass Buber darauf das Bild der Sonnenfinsternis anwendet, mit der er letztlich die Gottesfinsternis des Menschen zu umschreiben versucht. Dieses das Sonnen- oder Gotteslicht verfinsternde Etwas sieht Buber in einem riesenhaft aufgeblähten Ich verkörpert. Er beschreibt dieses Ich als ein alleshabendes, allesmachendes, mit allem zurechtkommendes Ich, das unfähig ist, Du zu sprechen und erfolgert? Diese allgewaltige Ichheit mit all dem Es um sie herum kann naturgemäß weder Gott noch irgendein echtes, dem Menschen sich als nichtmenschlichen Ursprungs manifestierendes Absolutes anerkennen. Sie tritt dazwischen und verstellt uns das Himmelslicht. Die Ursache für diesen Vorgang sieht Buber, wie bei der kosmischen Sonnenfinsternis, weder in einer abnehmenden Lichtleistung der Sonne noch in einer Erblindung im Auge des Betrachters. Sowohl die Lichtquelle als auch das wahrnehmende Auge bleiben in ihrer Fähigkeit, Licht auszustrahlen und helles sehen zu können, intakt. Die wahrgenommene Verfinsterung des Himmellichtes wird für Buber vielmehr durch das sich wie der dunkle Mond vor die Sonne schiebende Ich ausgelöst, mit dem die göttliche Transzendenz verdunkelt wird. Dasselbe Bild der Sonnenfinsternis wird etwa 10 Jahre später von Josef Ratzinger in seinem Entwurf zu einer Einleitungskonstitution für das Zweite Vatikanische Konzil aufgegriffen, um die konkrete Situation unseres vergangenen Jahrhunderts näher zu umschreiben. Er spricht darin im Rekurs auf Psalm 84, in dem Gott mit der Sonne gleichgesetzt wird, von einem Zustand, in dem sich die göttliche Sonne verdunkelt zu haben scheint. Wie Buber drückt er damit etwas Wesentliches des Menschen im 20. Jahrhundert aus, nämlich jenen Sachverhalt, dass aufgrund der veränderten Lebensumstände innerhalb der kurzen Zeitspanne eines Jahrhunderts dem Menschen die Wahrheit Gottes, des Schöpfers aller Welt, nahezu unzugänglich geworden scheint. Für Josef Ratzinger stellt diese Gottvergessenheit das dunkle Geheimnis dieses unseres Jahrhunderts dar. Nun bleibt Ratzinger in seiner Analyse aber nicht bei einer allgemeinen Konstatierung eines verdunkelnden Sinnes für Gott stehen, gleich einer Glaubensmüdigkeit, die sich über Europa wie der breite Kernschatten der Sonnenfinsternis des 20. März gelegt hat. Vielmehr sieht er als den eigentlichen Kern dieses Dramas der Gottesfinsternis in einem ganz konkreten Skandalon, nämlich in dem Riss, der die Christenheit spaltet und welcher der Welt ein gefährliches Ärgernis gibt. In seinem Entwurf zu dieser Einleitungskonstitution legt er den Konzilsvätern folgende Aussage in den Mund. Zitiere: Die Konzilsväter wissen, dass das Licht des Gotteswortes in der Welt verdunkelt ist. Solange der Leib des Herrn durch die Uneinigkeit der Christen zerrissen wird. Sie wissen auch, dass gerade in dieser geschichtlichen Stunde der aufkommende Schatten und sich verbreitender Gottvergessenheit unter den Menschen der einmütige Glaube aller, die dem Wort Gottes anhangen, noch dringender notwendig ist als in früheren Zeiten. Damit hat für ihn das die Sonne verdunkelnde Etwas zwei Seiten, die doch nur eine einzige Realität darstellen. Zum einen die Gottvergessenheit als Verdunklung des Sinnes für die Wahrheit des Glaubens und zum anderen die Verdunklung des Zeugnisses der Einheit der Kirche, was beides voneinander nicht zu trennen ist. So könnte man sagen, dass für Ratzinger die Wahrheit des Glaubens durch die fehlende Einheit der Kirche verdunkelt wird und umgekehrt die Christen aufgrund der Spaltungen auch kein lichtreiches Zeugnis der Wahrheit geben können. In beiden Fällen hat sich, wenn man Buber und Ratzinger hier zusammendenken würde, gleich einer Sonnenfinsternis jenes riesenhaft aufgeblähte Ich dazwischen geschoben, das auf der einen Seite mit kritisch autonomer Vernunft den Glauben an den dreifaltigen Gott relativiert und auf der anderen Seite durch egoistische Eigeninteressen den Weg zur Einheit aller Christen verstellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Sonnenfinsternis. Es wäre um den Menschen schlimm bestellt, wenn es überhaupt keinen Ausweg aus diesem verfinsterten Status quo geben würde, wenn er ganz von dem abgeschnitten wäre, wovon der in der Fastenzeit immer wieder herangezogene Psalm 84 zeugt. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er schenkt Gnade und Herrlichkeit. Um den Blick der Menschheit für das göttliche Licht wieder zugänglich zu machen, ist Christus in seiner Passion in unsere Gottesfinsternis, das heißt in den Todesschatten unserer Ich-Sucht hinabgestiegen. In der großen Liturgie des Triduum Sacrum feiern wir jedes Jahr von Neuem, dass der Herr für uns in der Sonnenfinsternis des Todes die tiefste Gottesfinsternis erleidet, die im Schrei Jesu am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ihren schmerzlichsten Ausdruck gefunden hat. Er, der Sohn Gottes, von dem sogar seine Spötter wissen, dass er auf Gott vertraute, tritt ein in die totale Gottesfinsternis, um uns an seiner Herrlichkeit Anteil haben zu lassen. An seinem heiligen Leib trägt er die Wunden der Sünden gegen die Wahrheit und die der Sünden gegen die Einheit, die jene Konstellation der Gottesfinsternis evoziert haben, mit der das Licht der göttlichen Sonne verdunkelt wurde. Von da aus kann uns der eigentliche Sinn dessen wieder neu bewusst werden, warum mit dem Kreuzestod Jesu Christi das kosmische Zeichen einer über 3 Stunden und nicht nur wenige Minuten wie vor einer Woche am 20. März hinweg verfinsterten Sonne einhergeht. Papst Benedikt hat dieses kosmische Zeichen beim Todeskampf Jesu am Kreuz in seiner Generalaudienz am 15. Februar 2012 im Vergleich der synoptischen Passionsberichte etwas näher reflektiert. Er sagte damals: Verweilen wir jedoch bei den letzten Worten des sterbenden Jesus. Der Evangelist berichtet: Es war etwa um die 6. Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur 9. Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Und der Papst weiter: Einige Aspekte dieses Berichtes sind anders als in dem Bild, das in Markus und in Matthäus aufgezeigt wird. Die 3-stündige Finsternis wird bei Markus nicht beschrieben, während sie in Matthäus mit einer Reihe verschiedener apokalyptischer Ereignisse verbunden ist, wie dem Erdbeben, dem Öffnen der Gräber, den Toten, die auferstehen. In Lukas haben die Stunden der Dunkelheit ihre Ursache in der Verfinsterung der Sonne. Aber in jenem Augenblick reißt auch der Vorhang im Tempel entzwei. Auf diese Weise enthält der lukanische Bericht 2 Zeichen, die Papst Benedikt in gewisser Weise parallel sieht, am Himmel und im Tempel. Der Himmel verliert sein Licht, die Erde öffnet sich, während im Tempel, dem Ort der Gegenwart Gottes, der Vorhang, der das Heiligtum schützt, entzweireißt. Papst Benedikt deutet dieses Geschehen so: Der Tod Jesu wird ausdrücklich als kosmisches und als liturgisches Ereignis beschrieben. Insbesondere bezeichnet es den Beginn eines neuen Kultes in einem Tempel, der nicht von Menschen erbaut ist, denn der Leib des gestorbenen und auferstandenen Jesus selbst sammelt die Völker und vereint sie im Sakrament seines Leibes und seines Blutes. Soweit der Papst. Damit stehen Tod und Auferstehung Jesu als die große Intervention Gottes vor uns, mit der von der Sonnenfinsternis umfangene Menschheit von Gott her einen Ausweg bekommt. Der verdunkelte Blick auf Gott wird mit dem Zerreißen des Vorhangs wieder freigegeben. Und gleichzeitig wird der Auferstandene die zerrissene Christenheit zu einem einzigen Leib einen, der im österlichen Lichtglanz aufstrahlt, was mit der österlichen Sammelbewegung der verstreuten Apostel beginnt und bis hinein in das ökumenische Ringen um die Einheit der Kirche sich heute fortsetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die dunkle Macht der Sonnenfinsternis, die über der Menschheit liegt, ist mit dem Tod Jesu gebrochen worden. Denn über der Stunde der großen Trauer, der großen Verfinsterung und Hoffnungslosigkeit steht doch geheimnisvoll das Licht der Hoffnung, wie dies Kardinal Ratzinger in seinen berühmten Kreuzwegbetrachtungen ausgedrückt hat. Der verborgene Gott ist doch der lebendige und der nahe Gott. Der gestorbene Herr bleibt doch der Herr und unser Retter, auch in der Nacht des Todes. Daher beschließt Ratzinger die Betrachtung der 13. Kreuzwegstation mit diesem hoffnungsvollen Ausblick, dass sich die Kirche Jesu Christi seine neue Familie zu formen beginnt. Damit liegt in jeder Feier des heiligen Leidens und Sterbens, des Herrn und seiner Auferstehung, die Kraft zum Neuaufbruch in der Kirche, zur Neuformung der neuen und im Glauben an Christus geeinten Familie, in der die Spaltungen der Vergangenheit mehr und mehr überwunden werden. In einer Osternachtspredigt hat Papst Benedikt anhand derselben beiden Dimensionen, die wir bei ihm eingangs in der Einleitungskonstitution als Verdunkelte ausmachen konnten, anhand der Symbolik der Osterkerze entfaltet. Bleiben wir zunächst bei der Dimension der Wahrheit und lassen wir ihn selbst mit einer längeren Passage aus dieser Predigt zum österlichen Licht zu Wort kommen. Gott sprach, es werde Licht. Der Schöpfungsbericht beginnt zeichenhaft mit der Schöpfung des Lichts. Sonne und Mond werden erst am vierten Tag erschaffen. Der Schöpfungsbericht nennt sie Lampen, die Gott am Himmelsgewölbe aufgehängt hat. Er nimmt ihnen damit bewusst den göttlichen Charakter, den ihnen die großen Religionen beigelegt hatten. Nein, sie sind keine Götter. Sie sind leuchtende Körper, die der eine Gott geschaffen hat. Ihnen voraus aber geht das Licht, durch das Gottes Herrlichkeit sich im Wesen des geschöpflichen Seins widerspiegelt. Was will der Schöpfungsbericht damit sagen? Licht ermöglicht Leben, es ermöglicht Begegnung, es ermöglicht Kommunikation, es ermöglicht Erkenntnis, Zugang zur Wirklichkeit, zur Wahrheit. Und indem es Erkenntnis ermöglicht, ermöglicht es Freiheit und Fortschritt. Das Böse verbirgt sich. Licht ist daher auch Ausdruck für das Gute, das Helligkeit ist und schafft. Es ist Tag, an dem wir zu wirken vermögen. Dass Gott das Licht geschaffen hat, bedeutet, Gott hat die Welt als einen Raum der Erkenntnis und der Wahrheit, als einen Raum der Begegnung und der Freiheit, als einen Raum des Guten und der Liebe geschaffen. Der Grundstoff der Welt ist gut, das Sein selber ist gut. Und das Böse kommt nicht aus dem von Gott geschaffenen Sein, sondern es existiert nur aufgrund der Verneinung. Es ist das Nein. Zu Ostern am Morgen des ersten Wochentages hat Gott von neuem gesagt, es werde Licht. Die Nacht am Ölberg war vorausgegangen. Die Sonnenfinsternis der Passion und des Todes Jesu, die Nacht des Grabes. Aber nun ist es wieder der erste Tag. Die Schöpfung beginnt ganz neu. Es werde Licht, sagt Gott, und es wurde Licht. Jesus steht aus dem Grabe auf. Das Leben ist stärker als der Tod. Das Gute ist stärker als das Böse. Die Liebe ist stärker als der Hass. Die Wahrheit ist stärker als die Lüge. Das Dunkel der vergangenen Tage ist vertrieben in dem Augenblick, in dem Jesus aus dem Grab aufsteht und selbst reines Licht Gottes wird. Dies aber bezieht sich nicht nur auf ihn allein und bezieht sich nicht nur auf die Finsternis jener Tage. Mit der Auferstehung Jesu ist das Licht selbst neu geschaffen. Er zieht uns alle nach in das neue Leben der Auferstehung hinein und besiegt alles Dunkel. Er ist der neue Tag Gottes, der uns allen gilt. Zu dieser Interpretation des österlichen Lichtes auf die Dimension der Wahrheit hin, tritt dann etwas später in der Predigt die auf die Einheit hin hinzu. Hierzu dient dem Papst die Symbolik des Wachses, also diesem Material, aus dem die Osterkerze geformt ist und welches im österlichen Hymnus des Exultet besungen wird. Der Hymnus erinnert daran, so Benedikt XVI., dass dieses Gebilde, die Kerze, zuallererst der Arbeit der Bienen zu verdanken ist. So spielt die ganze Schöpfung herein. Die Schöpfung wird in der Kerze zum Träger des Lichts, aber irgendwie steckt darin nach dem Gedanken der Väter auch ein stiller Hinweis auf die Kirche und ihre Einheit. Das Zusammenwirken der lebendigen Gemeinschaft der Gläubigen in der Kirche ist gleichsam wie das Wirken der Bienen. Es baut die Gemeinschaft auf, die Gemeinschaft des Lichtes. So dürfen wir in den Kerzen auch einen Anruf an uns selbst und an unser Miteinander in der Gemeinschaft der Kirche sehen, die da ist, damit das Licht Christi in die Welt hineinleuchten kann. Die Betrachtung der Symbolik der Osterkerze, die mit ihrem Licht das Dunkel der Nacht durchbricht, ist für Papst Benedikt somit österliche Einladung an uns, in der Kraft des Schöpfergeistes das Wahrheitsdunkel zu überwinden und in der Erinnerung an den geeinten Dienst der Bienen, die durch die Kirchentrennungen und Spaltungen verdunkelte Einheit der Christen wieder neu zu erlangen. Schon in der Einleitungskonstitution für das Zweite Vatikanische Konzil war Ratzinger bei seiner Situationsanalyse nicht in der reinen Negation der verfinsterten Sonne stehen geblieben. Im Gegensatz zu diesen Schatten und Dunkelheiten, die sich über das Bezeugen des dreifaltigen Gottes nicht zuletzt durch die Trennungen der Christenheit gelegt haben, hat er schon hier eine neue, lichtreiche Bewegung wahrgenommen, die er auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückführt. Er schrieb damals, die heute in den Herzen der Gläubigen neu erwachte Sehnsucht nach Einheit, die sicher nicht ohne das Wirken des Heiligen Geistes sich regt, ist daher den Konzilsvätern ein großer Trost. Daher sah er auch die Aufgabe des Konzils in seinem in Demut geleisteten Dienst, in Zeiten der Gottesfinsternis, neben der Antwort auf den Schrei nach Gott, einen Anreiz zur Einheit zu schaffen, dessen Ziel für ihn in der eucharistischen Einheit liegt. Das Testament Jesu in seinen Abschiedspredigen, dass alle eins werden sollen, gilt uns auch heute noch. So antwortete kürzlich Kardinal Kurt Koch, der Präsident des Rates zur Förderung der Einheit der Christen, in einem Interview auf die Frage, ob die Ökumene ihm Hoffnung gebe. Er sagte, die Ökumene ist überhaupt ein hoffnungsvolles Unternehmen, nicht leicht, aber schön. Da wir überhaupt keine andere Wahl haben, als den Willen des Herrn zu erfüllen und die Einheit zu finden, ist für mich eigentlich alles mit Hoffnung besät. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben unsere Sendung mit dem kosmischen Phänomen der Sonnenfinsternis, die sich am 20. März, also genau vor einer Woche, ereignet hat, begonnen. Bezeichnend war daran, dass sie zu Frühlingsbeginn geschah, also genau an dem Tag, an dem das Licht nach dem langen Winter erstmals wieder den Nordpol erreichen sollte. Dieses Zusammentreffen im kosmischen Bereich kann für uns zur österlich-geistlichen Mahnung werden. Wenn Christus in seinem Tod unsere Gottesfinsternis durchleidet und sie in der Auferstehung durchbricht und uns im österlichen Licht seine Herrlichkeit schenkt, heißt das dann doch für uns, dass wir alles daran setzen müssen, damit das junge Licht des Ostermorgens von unserem riesenhaft aufgeblähten Ich nicht gleich wieder verdunkelt wird. Gott ist Sonne. Er schenkt uns Herrlichkeit. So hat es der Psalmist ausgedrückt. Herrlichkeit können wir mit Heinrich Schlier übersetzen als die Kraft und die Macht der Liebe. Zu dieser Herrlichkeit, zu diesem Leben aus der Kraft und der Macht der Liebe sind wir berufen, um zu lichtreichen Zeugen der Wahrheit und der Einheit zu werden. Schließen wir unsere kleine Reflexion zur Sonnenfinsternis, die uns zur Vorbereitung auf den Eintritt in die heilige Woche dienen kann, mit dem Gebet, das Kardinal Ratzinger am Ende der 13. Kreuzwegstation formuliert hat. Herr, du bist in die Nacht des Todes hinuntergestiegen, aber dein Leichnam wird von gütigen Händen aufgenommen und mit einem reinen Linnen umhüllt. Der Glaube ist nicht ganz gestorben, die Sonne nicht völlig untergegangen. Wie oft scheint es, dass du schläfst? Wie leicht können wir Menschen uns abkehren und uns sagen, Gott ist tot. Lass uns in den Stunden des Dunkels erkennen, dass du dennoch da bist. Lass uns nicht allein, wenn wir verzagen wollen. Hilf uns, dass wir dich nicht alleine lassen. Gib uns die Treue, die standhält in der Verwirrung, und die Liebe, die dich gerade in deiner äußersten Not umfängt, wie die Mutter dich nun noch einmal in ihrem Schoß geborgen hat. Hilf uns, hilf den Armen und den Reichen, den Einfachen und den Gescheiten, durch ihre Ängste und Vorurteile durchzublicken und dir unser Vermögen, unser Herz, unsere Zeit anzubieten und so den Garten zu bereiten, in dem Auferstehung geschehen kann.